Stuttgart kann statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Oh, a little slip there from Süle is allowed. Undav in behind. It's still Dennis Undav. An incredible start to the game. This is Mittelstädt. It's Demirovic. And it's 2-0 Stuttgart. Now Mittelstädt with all the time in the world. The chip to the far post. And there is that third goal for Stuttgart. It's been coming. It's again come from the left-hand side. This time it's Enzo Mio. Gets past Benzema Baini, still Mio, still going Mio, and that is what Toulet's going to do in the Bundesliga, Jerry. On the pitch, a matter of minutes, El Bilal Touré gets his first ever goal in the Bundesliga. Dennis Undav into the area to make it five for Stuttgart.
Das war ein Sonntagnachmittag nach dem Geschmack der VfB-Fans, würde ich mal sagen. Und wir haben euch gerade ein bisschen atmosphärisch reingeholt über den Live-Kommentar der Kollegen von ESPN. Viele von euch waren wahrscheinlich im Stadion, viele haben es im Fernsehen gesehen, manche haben in den verschiedenen Medien darüber gelesen und wir sprechen darüber. Philipp Meisel, ich grüße dich.
Mein Lieblingswort seit dem Wochenende ist Duftmarke. Ja, Duftmarke wollte Jamie Leveling setzen mit dem VfB Stuttgart. Es war am Schluss keine Duftmarke mehr, sondern es war irgendwie so eine Art Stelle, wo sich ein ganzes Elefantenrudel eine Woche lang mit ihren Drüsen dran gerieben hat. So hat es da gerochen in diesem Stadion, nämlich nach Machtdemonstration.
Felix Mahler, auch bei uns, grüß dich.
Ja, mir dröhnt noch Schießbude Dortmund durch den Kopf, ja, als das zwei, dreimal angestimmt wurde. Überragend.
Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, wir haben uns in der vergangenen Woche hier unterhalten und unsere Tipps abgegeben. Und bei mir persönlich ist es so, zuletzt, vor allem spätestens seit Sebastian Hoeneß VfB-Trainer ist, ich habe an diesen Spieltagen bei Heimspielen gegen Dortmund, ich bin mir sicher, die gewinnen das. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Ich hatte dieses Gefühl auch am Sonntagvormittag. Also ich bin gefragt worden, bin vorher noch bei meinen Eltern zu Besuch gewesen und die so ein bisschen, manchmal ein bisschen ängstlich. Und was gibt es heute Abend? Was wird das eigentlich? Die gewinnen. Die gewinnen ganz klar. Und das mache ich normalerweise nicht oft. Und ich bin froh, dass offensichtlich dieses Gefühl, das ich habe, die Mannschaft genauso in sich trug und das dann entsprechend auf den Platz gebracht hat von der ersten Minute an.
Ja. Meine miesen Tipps sind absolute USP mittlerweile, ja. Mehr Tradition als RB Leipzig. Wer gegen uns gegen mich in diesem Kick-Tipp-Tippspiel von uns antritt, der hat's echt einfach, weil ich liegt mit einer traumwanderischen Sicherheit daneben.
Ich habe auch immerhin 2 Punkte gemacht. Ich glaube auf 3-2 getippt, wenn ich es richtig im Kopf habe. So hoch habe ich nicht erwartet. Es war wie so ein Gefühl wie nach Madrid. Auch da bin ich raus, habe gedacht, ey, ich wusste, die werden hier ein gutes Spiel machen, aber so gut dachte ich nicht. Bedeutet auch, ich war mir sicher, die gewinnen es, aber so hoch nicht.
Natürlich, das müssen wir an der Stelle auch machen, muss ich irgendwann die Frage stellen, war jetzt der VfB so gut oder war Borussia Dortmund so schlecht? Wahrscheinlich findet sich das irgendwo in der Mitte, Philipp Meisel.
Ja, das ist richtig. Also du kannst das, glaube ich, nicht klar zu einer Seite gewichten. Das ist immer ein Mix, spielen immer mehrere Komponenten eine Rolle. Und ich meine, die Dortmunder, da hat am Schluss einfach alles gepasst. Ja, die waren ja wie geprügelte Hunde, sind die aus dieser Arena rausgeschlichen. Ja, die haben nicht mal mehr die gemeinsame Pressekonferenz abgewartet. Und zum einen, weil sie einfach keinen Bock hatten, zum anderen, weil sie ihren Flieger kriegen mussten. Und als icing on the cake, sie haben zwar ihren Flieger bekommen, aber durften in Dortmund nicht mehr landen, weil schon zu spät, mussten dann nach Paderborn und von dort mit Taxis wurden sie nach Dortmund verbracht. Also wenn du wenn du irgendwo in dem Duden oder irgendwas dieses geflügelte Wort des gebrauchten Tages nachschlägst, ab sofort ist da ein Bild von Nuri Sahin und seiner Truppe daneben, weil das war schon bitter. Andererseits, wie gesagt, der VfB hat eine Leistung geboten, die ist schwer in Worte zu fassen, ehrlich gesagt.
Weil man sieht, Philipp Meisel, Felix Mahler, Christian Pavlic stottern ein bisschen umher und wir versuchen mal rauszuhören, was denn Sebastian Hoeneß nach dem Spiel zu sagen hatte. Denn so hat er sich nach dem 5-1 in den Katakomben des Stadions geäußert.
Wir wollten sehr, sehr scharf in das Spiel gehen. Das haben wir uns fest vorgenommen, weil wir genau diesen Einstieg brauchten. Ja, gerade nach diesem Spiel am Dienstag, in das viel projiziert wurde, war es wichtig, da gar nichts wegzulassen und sofort gut reinzukommen. Und das ist uns gelungen und ich glaube, es war am Ende auch die Basis für und da mache ich es jetzt einfach kurz, für ein herausragendes Spiel. Ich denke, der Sieg ist absolut verdient. Einfach, ich kann nur den Hut ziehen vor der Mannschaft für die heutige Leistung. Das war stark. Nein, natürlich gehen wir die Spiele mit Freude an und nicht nur die Champions-League-Spiele, auch die Bundesliga-Spiele. Das muss immer dabei sein, Freude, aber für uns ist es natürlich auch wichtig, uns auch wieder zu entwickeln und wieder einfach Schritte zu machen. Und heute hat uns sicher sehr geholfen in der Entwicklung, ganz einfach, weil wir Selbstvertrauen ziehen können aus diesem Spiel, Selbstverständnis ziehen können. Und ganz wichtig ist, dass wir wissen, warum wir heute gespielt haben, wie wir gespielt haben. Es lag daran, dass wir sehr viel investiert haben, dass wir mehr investiert haben als der Gegner möglicherweise und dass wir als Mannschaft aufgetreten sind. Und da brauchst du alle und das haben wir heute gezeigt. Eindrucksvoll.
Das steht ihm zu, dem Trainer. Das ist, kann ich jedes Wort verstehen und auch ein Stück weit unterstreichen. Worauf ich dennoch raus möchte, ist die Gesamtsituation. Ja, mir ist, wenn ich jetzt seit Montagmorgen beispielsweise meine Podcast-Feeds aufmache und in meine Newsreader durchgehe, dann ist mir da zu viel Gehype schon wieder da, ja, was den VfB angeht. Und das ist was finde ich, eingeordnet gehört. Ja. Noch vor nicht einmal 14 Tagen habe ich höchstpersönlich, zwar ordentlich verpackt und hübsch gemacht, ja, aber ich habe ihn in der Pressekonferenz die Frage gestellt, ob er denn Angst hätte vor einem Fehlstart. Und es war halt auch irgendwo in der Richtung, wo man klar gemerkt hat, hey, das ruckelt, da stimmt's doch nicht, da ist Sand im Getriebe. Dennis Undav, dem habe ich persönlich öffentlich in mehreren Texten eine gewisse Unfitness unterstellt. Und die konnte man auch sehen, ja, also die war augenscheinlich. Und jetzt hat der Typ 4 Buden in 4 Spielen, hat sein Nationalmannschafts-Startelf-Debüt hingelegt und spielt einen Fußball, den man nicht mehr als unfit bezeichnen kann, ja, und dennoch, wie gesagt, diese beiden Extreme, das sind die Ausschläge in jedwede Richtung, aber der VfB ist gerade irgendwo dazwischen und ich finde, das gehört schon eingeordnet.
Felix, man hat es gemerkt, auch bei Sebastian Hoeneß, wenn man sich dann The Zone nochmal angeschaut hat, er ist auch da vor dem Spiel vom Kollegen Mario Rieker, den wir auch schon mal bei uns zu Gast hatten im Podcast, genau danach gefragt worden, ne? Diese Angst vor dem Fehlstart, da hat er dann sehr souverän drauf geantwortet vor dem Spiel. Nach dem Spiel steht er bei den Kollegen von The Zone und jubelt dann Sami Khedira quasi ein runter, jetzt sind wir eigentlich wieder Meisterschaftskandidat, oder? Also ja. Er ist auch wirklich sehr, sehr interessant damit umgegangen. Ich fand auch interessant zu sehen, die Naheinstellung von Sebastian Hoeneß nach dem 5-1 von Dennis Undav. Guckt ganz konzentriert, ernst, Schluck aus der Pulle. Und selbst ich habe mir in dem Moment, als ich das dann im Real Life gesehen habe, gesagt, jetzt kann ich eigentlich auch mal lächeln. Ja, ja. Aber er macht's nicht, ne?
Ich finde es generell so grandios, wie Trainer in so einem Tunnel sein müssen. Weil auch in Madrid, die machen es 1-1 in Madrid, ein Undav trifft und Hoeneß steht da und macht den mit der Faust, jawohl, weitermachen. Von dem her, also ich halte hier schon so ein bisschen die Euphoriefahne hoch, einfach weil es halt in die andere Richtung auch immer dermaßen ausschlägt. Dann darf es auch mal in die Richtung ausschlagen. Die Leistung war top gegen Madrid, gegen Dortmund war noch besser. 5-1 Dortmund schlagen passiert nicht alle Tage. Wie gesagt, wahrscheinlich, es geht jedes Mal aufs Neue los, wenn sie wieder ein Spiel verlieren, ist direkt eine Krise, da darf man auch mal ein bisschen,
ja,
bisschen drüber schlagen.
Ich bleibe dabei, but can they do it on a cold rainy night at Bochum-Wattenscheid? Also
in Wolfsburg.
Ja, das ist, oder in Wolfsburg. Mir ist das immer noch nicht, ich verstehe, dass man in dieses, dass man nur noch Superlative kennt, entweder zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzend, aber der VfB ist irgendwo dazwischen und er muss erstmal noch bestätigen, dass er das, was er jetzt gebracht hat, 3 Spiele in Folge, auch wirklich konstant auf einem gewissen Leistungsniveau ohne Ausschläge in jedwede Richtung anbieten kann.
Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass nach diesem Highlight Real Madrid Borussia Dortmund zu Hause der perfekte Gegner war, um eben nicht,
offensichtlich,
um nicht in dieses nach Champions League Loch zu fallen. Das ist das eine. Das andere ist, das habe ich, glaube ich, dir, Philipp, in der WhatsApp geschrieben am Sonntagnachmittag. Ich glaube, dass diese Konterchance, die Jamie Gittens in der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte, die Sebastian Hoeneß auch auf die Palme gebracht hat, genau das Richtige für dessen Halbzeitansprache war, weil der war richtig sauer und hatte gleich ein Thema, das er anbringen konnte. 2-0 in Führung und ihr habt euch kurz in die Gefahr gebracht, das Momentum komplett wegzugeben. Und das Momentum, noch mein letzter Punkt, Philipp, dann darfst du. Und das, finde ich, ist schon mittlerweile eine Tendenz, die sich zeigt. In allen 4 Bundesligaspielen legt der VfB immer bockstarke Anfangsphasen hin. Er ist in Freiburg in der 2. Minute in Führung gegangen, er ist in Gladbach 1-0 in Führung gegangen, auch wenn da die Leistung nicht ganz. Er ist gegen Mainz schnell 2-0 nach 15 Minuten in Führung gegangen und jetzt gegen Dortmund nach 20 Minuten. Also das ist schon was. Die legen los wie die Feuerwehr.
Sie sind scharf, wenn sie rauskommen. Ja, das ist gut. Das gab es ja auch schon mal ganz anders.
Oh ja.
Zu beobachten und zu besprechen. Insofern.
Oh mein Gott, das hat nur Folgen. Oh.
Ja, und wenn man hier schon bei Lieblingsworten mit M sind, dann würde ich gerne weitermachen. Mio Masterclass, meine Damen und Herren. Ja, also man kann ja vieles sagen über Enzo Mio. In den letzten Wochen und Monaten gab es auch da nicht nur die Ausschläge in die positive Richtung. Auch da waren mal Spiele dabei, Phasen dabei, wo es nicht lief. Aber seit der junge Mann für sein Land bei diesem Turnier da gespielt hat, seit er jetzt auch die Binde trägt, seit die Saison hier eigentlich losgeht, die ersten zwei Spiele hat man auch bei ihm noch gemerkt, ruckelt es ein bisschen. Aber was er jetzt am Sonntag angeboten hat, liebe Leute, also wenn der nicht der nächste Multimillionen-Euro-Transfer vom VfB Stuttgart wird, dann weiß ich aber auch nicht. Ja?
Ja, ich durfte ihn ja auch würdigen in unserem Instagram-Post, wenn auf dem Match logischerweise, klar der 1.
Das gab es noch nie übrigens, ich bin jetzt 10 Jahre in dieser Redaktion und seit 10 Jahren vergeben wir diese Noten und ich habe noch nie in der so einer frühen Phase einer Saison so eine Note für einen VfB-Spieler vergeben und das vollkommen zu Recht. Also wir waren uns beide auf der Tribüne, der Gregor Preis und ich haben die Noten gemacht, wir waren uns beide total einig, du kannst eigentlich nur diese Note vergeben, das bleibt dir nichts anderes übrig.
Das sind ja auch brutale Werte hinter. Ne? Ich habe vorhin jetzt erstmal was wieder gesehen, ein klassischer Opta-Tweet, auch beliebt auf Twitter. 13 Dribbling-Versuche, alle erfolgreich, ist der einzige in Europas Top 5 liegen, dem es gelungen ist. Und was eben auch dazu gehört, Torvorlage und so weiter, das alles schön, diese Szene am quasi Spielfeld ran, sage ich mal, an der Torauslinie, was er da mit dem BVB-Verteidiger macht, ist ja auch kurz vor illegal. Aber was eben dann auch dazu gehört, der hat laut Bundesliga-Daten offiziell 23 Zweikämpfe gewonnen.
Ja, richtig.
23. Ich habe extra mal reingeschaut, letztes Jahr ja auch Dokument geführt, da war das höchste über die gesamte Saison, über 34 Spiele waren glaube ich 24 Zweikämpfe, die Mittelstädt damals in Frankfurt beim Auswärtssieg geholt hatten. Der hat jetzt schon am 4. die 23
gerissen. Es ist das Paket. Ja, man sieht natürlich gern nur die offensiven Glanzlichter, aber bei ihm ist es einfach das Paket. Laufleistung, Defensivleistung, Zweikampfleistung. Da hat einfach alles gestimmt. Ja, und wenn er sowas auch verstetigen kann, dann hol er die Waldfee, ja, weil das ist einfach eine Klasse besser als alle anderen, auch beim also alle VfB-Spieler, aber auch alle Dortmunder Spieler. Der war gefühlt eine Klasse drüber. Ja,
das hatte Wirtz-Musiala-Feeling.
Und hatte noch, du hattest immer noch das Gefühl, das ist noch lange nicht sein Leistungslevel, der ist noch nicht da oben angekommen, da geht noch was. Nur hat ihn keiner gefordert, dass er es überhaupt bringen musste. Ja.
Vor allem die Defensivreihe nicht.
Ja. Das Brutale bei Mio ist, finde ich, wenn man sich die Szenen von oben dann so anschaut und du siehst, was er gleich machen will, dann ist dein erster Reflex, also zumindest meiner oben auf der Tribüne, Alter, das kann nicht gehen. So, der Ball ist gleich weg. So. Aber das passiert halt nicht. Er hatte auch im ersten Durchgang schon mal so eine an der Seitenlinie.
Ja, wo sie kurz vor der Trainerbank wollten, direkt vor der Trainerbank. Ja, ja.
Und dann geht's weiter und dann entsteht über Demirovic eine Großchance für Dennis Undav, der übrigens auch von uns eine glatte 1 bekommen hat. Und ich glaube, Maxi Mittelstädt, den ich auch nochmal erwähnen möchte.
Meine
1-5. 1-5, genau. Nach dem Realspiel. Starke Leistung. Ich kann mich generell nicht erinnern, wir haben jetzt die 305. Folge heute. Ich weiß nicht, ob wir jemals über so einen Notenpool gesprochen haben, wie am Sonntagnachmittag.
Haben wir nicht. Ja, das war auch eine schöne Szene. Ich glaube, der Groß war's, der deutsche Nationalspieler, der einfach nur das Ziel hatte, ihn irgendwie umzutreten. Ja, der hatte gar kein anderes Ziel, der wollte den Ball gar nicht. Der wollte einfach nur versuchen, den jetzt umzutreten. Ja? Und nicht mal das hat er hinbekommen. Also da siehst du schon, dass Enzo in diesem Sonntagnachmittag einfach level above all other, die da auf dem Platz standen. Das war schon richtig gut.
Und
richtig,
das
richtig gut.
4-1, diese Vorarbeit zum 4-1, formvollendet. Man kann sich aussuchen, welches Emoji man dem geben möchte. Ob es die Herzleaugen sind, das Feuer oder die Aubergine, es ist völlig egal. Aber das war Wahnsinn. Ja. Und das 5-1 dann auch noch in der Nachspielzeit als Schlusspunkt obendrauf.
Und darf nochmal, was der für einen Tank hatte in sich am Sonntag.
Gut, dass du es ansprichst. Ich hatte das Gefühl, der Torjubel von Dennis Undav nach dem 5-1, das war, ist natürlich nicht gesagt, ist auch nicht danach gefragt worden, aber für mich wirkte das so, der wollte auch schon gern eins mehr machen als Serhou Guirassy an dem Nachmittag. Und das nochmal gemacht zu haben, ich glaube, das hat ihm schon so ein bisschen Genugtuung auch gegeben, würde ich sagen.
Ich möchte jetzt einen Abschlussbericht hören.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Wir gehen rein in Daten auch wieder das auf Basis der Bundesliga-Daten. Es gibt ja 8 Millionen verschiedene Services mittlerweile, die vielleicht hier und da mal einen Kilometer mehr oder weniger drauf haben. Bei irgendwelchen Statistiken 3,28 Expected Goals zu 1,12, 9 zu 3 Torschüsse, das ist relativ deutlich. 54% Ballbesitz beim VfB, auch das ein Pro. Und danach wird es gar nicht so dermaßen weit auseinander, wie man vielleicht denken würde, anhand des Ergebnisses. 491 zu 460 Pässe ist recht ausgeglichen. Passquote 87 VfB, Dortmund 86%. Laufdistanz hat der VfB ja 1-2 Kilometer mehr gerissen als der BVB. Sprints dann rund um die 25-30 mehr gerissen. Da war ein bisschen mehr da. Gewonnene Zweikämpfe 93 zu 91. Da ist gar nicht so viel Unterschied. Das war halt vor allem die sportliche Klasse, die vielleicht in irgendwelchen Statistiken nicht so wirklich niederschlägt. Und damit eben jetzt auch dem BVB 5 Spiele lang ungeschlagen entgegengetreten. Es hat auch besonders 5-1, der 1-0-Sieg dort, 2-0 im Heimspiel im Pokal, 2-1 in der Liga im Pokal, das 3-3. Ich glaube, Spiel Nummer 3 unter Hoeneß damals, die Silas-Nummer, die vielleicht auch so ein bisschen die Meisterschaft schon leicht verspielt hat für den BVB zumindest. Und das eben auch, durfte ich auch sogar aufschreiben, die letzten Tage, 14 Heimspiele ohne Pleite. Letzter Niederlage war gegen Hoffenheim, Oktober 23, längste Serie seit 17 Jahren.
Und selbst gegen Hoffenheim kam Weihnachten und Ostern für
ja,
die selbst zusammen.
Das war ja sehr, 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 sehr unglücklich. Davor war jetzt die Pleite unter Labbadia noch. Also da merken wir, über was wir reden. In allen der letzten 6 Heimspiele mindestens 3 Tore gemacht. Ist auch brutal. Dortmund, Mainz, Gladbach, Bayern, Frankfurt, Heidenheim. Überall mindestens 3 Hütten zu Hause. Und ja, Donauf hast du vorhin angesprochen. Deswegen noch zuletzt, hat jetzt 21 Tore gemacht in seinen ersten 34 Ligaspielen. Das hat nur Guirassy beim VfB überboten. Der hat nämlich 27 gemacht.
Der Faktor Neckarstadion klang jetzt gerade auch so am Ende so ein bisschen durch. Vielleicht noch als letztes zu dem Spiel. Ich glaube, da wurde auch viel gesagt, geschrieben, erzählt drumherum. Aber die Atmosphäre Sonntag 17:30 hat halt auch ihr Übriges dazu getan, dass der VfB, glaube ich, total angezündet rausgegangen ist und dass vielleicht auch bei den Dortmundern doch auch die ein oder andere Verunsicherung zu spüren war. War zumindest
mal beim Herrn Anton nach ja. Beispielsweise. Ja, also mir nötigte sein Verhalten vor und während dem Spiel Respekt ab, ehrlich gesagt, weil erstmal musst du dich hinstellen und einen Journalisten empfangen und dann so ein Interview geben, ja, auch wenn es nur ein Versuch ist und auch bleiben wird, das Ganze irgendwie zu relativieren, hat natürlich nicht funktioniert, aber dann da rauszugehen und vor 60.000 das spielen zu wollen, ja,
also durchgespielt,
hätte,
ne?
Durchgespielt sowieso, aber hätte Sahin ihn nicht aufgestellt, hätte er, glaube ich, darauf bestanden, aufgestellt zu werden, ja, und wenn ich das Respekt habe, ich finde es verständlich, dass die Leute gepfiffen haben. Ich finde, jetzt ist aber auch mal gut, ja, lass den lieben Waldi einen guten Mann sein, kümmert euch um eure Truppe, um das, was man selbst beeinflussen kann, und lasst doch diese Thematik jetzt einfach hinter euch. Also mir persönlich gibt es gar nichts, da jetzt noch weiter irgendwie nachtragend zu sein. Und ich würde mir wünschen, dass das auch bei den nächsten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften dann für das große ganze Stadion gilt. Denn es ist erledigt jetzt. Es ist einfach vorbei.
Ja, es gibt jetzt ja auch nichts mehr. Also was soll jetzt noch kommen? Das nächste Spiel ist ein Auswärtsspiel in Dortmund. Ja. Da ist sowieso nicht so laut. Der Auswärtsblock kann machen, was er will, sage ich mal.
Wer weiß, vielleicht kommt es mal im Pokal vorbei. Ja, wer
das
weiß.
Möglicherweise. Ja. Aber sonst ist das nächste Heimspiel vermutlich ein Jahr noch hin. Ja. Das war der Höhepunkt. Darauf haben sich, glaube ich, auch viele Fans gefreut. Die Pfiffe waren brutal laut. Das muss man echt sagen. Es war ein wirklich krasser Pegel. Auch da konnte man viel erwarten, aber es war noch lauter, als ich erwartet hätte. Hier und da Plakate, und damit dürfte das Thema gegessen sein.
So, damit dürfte das Thema gegessen sein. Und
Essen
hier?
Ist ein gutes Stichwort. Ne? Ja. Wir müssen auch was essen, deswegen brauchen wir ein bisschen Umsatz. Ab dafür.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
So, unseren Mittelpart haben wir so ein bisschen überschrieben unter dem Motto, was macht den VfB so stark? Ein Thema, das wir versucht haben, auch in unserer Redaktion ein bisschen zu greifen. Unser Kollege Heiko Hinrichsen hat sich ein bisschen damit befasst, auch in die Datenbanken geschaut. Kurz, um das zu umreißen, muss man natürlich an der Stelle auch sagen, der VfB ist jetzt nicht top punktetechnisch in die Saison gestartet, ist auf dem 7. Platz, meine ich, mit 7 Punkten. Aber es geht halt auch vor allem um die Spielweise. Also wenn du halt siehst, wie der VfB da rangeht, dieses Spiel, das sie spielen und das sie durchsetzen und durchdrücken, egal ob sie in Madrid stehen oder in Mönchengladbach oder zu Hause gegen Dortmund oder auch zu Hause gegen Mainz, wo es dann halt hinten raus ein bisschen schlecht gelaufen ist. Aber es ist mittlerweile auch deutschlandweit bekannt, das hat Philipp am Anfang ein bisschen angerissen, dass der VfB für Furore sorgt und dass man sich den VfB gerne anschaut. Warum?
Zum einen, also für mein persönlich wichtigstes Thema in dem Kontext, Downfall, was für ein Downfall. Ja, diese ganzen Predictions, diese ganzen, wir haben das auch schon ein paar Mal in den letzten Folgen auch gehabt, auch wo du noch nicht da warst und so. Ich hatte das damals schon angekündigt und ich sehe mich jetzt bestätigt. Die werden nicht auseinanderfallen. Die wurden auch nicht zerrupft, wie es diese ganzen Medien, die von außen, von weit außen draufschauen auf den Club, immer so geungt und angekündigt haben. Ja, sie haben 3 Schlüsselspieler verloren. Ja, haben sie letzte Saison auch schon. Und was ist passiert? So. Und dasselbe siehst du jetzt in den ersten Ansätzen wieder. Ich bleibe dabei, es ist noch zu früh, das in den Hype-Status irgendwie übergehen zu lassen. Aber du siehst ganz klare Indikatoren dafür, dass sie das kompliziert bekommen haben. Anton Ersatz, wo ist der Anton Ersatz? Hat es wochenlang geheißen. Ich habe wochenlang gesagt, der ist schon längst da, der heißt halt Chabot. Ja, so siehst du Woche für Woche auf dem Platz. Sportliche Qualität, finde ich, hat sich nicht unbedingt groß verändert. Das heißt nur, sie hat sich verlagert. Ja, von klaren Spitzen, wie es beispielsweise ein Guirassy war, es war eine klare Qualitätsspitze in diesem Kader, ist es halt jetzt in der Breite gewachsen. Es verteilt sich auf mehrere Schultern. Siehst du auch ganz gut, wenn du mir das offensive Scoring anschaust. Das ist jetzt, Demiric macht mit 5 Torschüssen 4 Tore in 4 Ligaspielen. Undav, hast du selber schon angesprochen, he scores when he wants. Ja, also
Undav 3, du hast Mio noch 2. Die sind Top-Duo hinter den Bayern, Top-Trio hinter den Bayern. Das sind wir wieder. Letztes Jahr war genau das Gleiche.
Also und,
weil halt Kane alleine gefühlt 48 macht, da brauchst du halt nur ein Bayern-Spieler noch irgendwo 3 machen, du bist direkt ein Top-Duo, aber der VfB ist ganz oben.
So, und was du halt, auf deine Frage zurückzukommen, Christian, was du am allerwenigsten verändert siehst, und das hat auch Hoeneß gebetsmühlenartig den ganzen Sommer über gesagt, wir werden unsere Spielphilosophie nicht verändern, wir werden unseren Ansatz nicht verändern. Wir werden weiter die Zockertruppe bleiben. Wir werden weiter die Mannschaft sein, die mutig, offensiv, mit Ball dominant auftritt. Und das siehst du, Woche für Woche. Und das macht den Leuten Spaß. Ja. Weil allein diese Szene, als Atta kurz vor Schluss auf El Bilal diesen Lupfer rausschüttelt aus dem Fußgelenk, wenn der das Ding trifft, ey, dann will ich aber wissen, was da los ist. Da hätt's mal der Hütte das Dach klopft, aber so richtig. Und das ist ein klares Indiz dafür, dass da alles stimmt. Sie haben am Anfang gebraucht, um ins Rollen zu kommen. Es gab Sand im Getriebe. Du siehst ihn auch jetzt noch hier und da. Es knirscht noch hier und da.
Was ja auch personell nachzuvollziehen
ganz
war.
Ganz logisch,
seit
genau.
Seit dem Roh dabei ist es ein neues Spiel geworden.
So ist es zum Beispiel. Ja? Also das ist alles ganz klar zu erklären. Und ich bin sehr gespannt, ob sie es jetzt wirklich schaffen, das nachhaltig, verstetigt auf den Platz zu bekommen. Und dann wird es lustig, Leute.
Für mich sind es 2 Punkte, die mehr oder minder direkt auch mit Sebastian Hoeneß zu tun haben. Das eine ist das System, das hast du gerade kurz angesprochen. Also das System, das über dem einzelnen Spieler steht. Und genau das ist ja der Grund, warum du im zweiten Jahr hintereinander 3 Leistungsträger mehr oder minder problemlos ersetzt kriegst. Weil es nicht mehr davon abhängt, wer da spielt, sondern die entscheidende Frage ist, wie spielt derjenige, der auf dem Platz steht? Und dann ist völlig wurscht, wer da steht. Und dass du natürlich qualitativ ein bisschen Upgrades, Downgrades, das ist ganz normal, das gehört dazu. Aber ich möchte an der Stelle ganz kurz erwähnen, den Dreifachwechsel, den Sebastian Hoeneß am Sonntag vollzogen hat, wo ich glaube schon noch im Stadion der eine oder andere ein bisschen die Nase gerümpft hat, wo sich gefragt hat, hey, echt jetzt? Erklärst du das Spiel jetzt für beendet? Nein, aber das hat doch was mit unbedingtem Vertrauen in die Spieler zu tun. Ja, da kannst du, da nimmst du auch mal in Kauf, dass mal Chase vielleicht mal schlecht steht. Da nimmst du auch mal in Kauf, dass Zagadou noch nicht das Tempo hat und mit Guirassy mithalten kann. Aber dieses unbedingte Vertrauen, das er seinen Spielern gibt, indem er ihnen sagt, du kommst jetzt da rein und wir spielen das Ding mit dir zu Ende.
Ja.
Das ist etwas, was halt einfach, wie Nuri Sahin sagen würde, Trainermannschaft ist. Das ist also der eine Punkt, das System. Und der andere Punkt, dass es dieser unbedingte Spielwille. Also du hast gerade die Karasor-Szene angesprochen. Diese Mannschaft will zocken und das siehst du nicht nur an solchen Szenen, das siehst du auch daran, dass zum Beispiel irgendwie vom eigenen 16er ein Freistoß zugesprochen wird. Da legt jemand wie beim Futsal sofort den Ball auf den Boden und spielt kurz weiter. Da warten wir nicht 30 Sekunden und überlegen, was machen wir jetzt, sondern hier wird gezockt. Wenn Alex Nübel den Ball nach einer Ecke abfängt, dann gibt es direkt den Abwurf. Das sind Dinge, die hat man, glaube ich, bei Sven Ulreich mit VfB in 5 Jahren vielleicht 2 Mal gesehen. Also, ja, no offense, aber jeder, der auf dem Platz steht beim VfB, will zocken. Und das sorgt halt auch dafür, dass es einfach auch Spektakel gibt für die Leute, die ins Stadion gehen.
Oh Gott, ich habe gerade so ein schlimmes Bild im Kopf.
Sven Ulreich, wie nach links schaut,
Ulreich Abschlag aus der Hand, langer Ball auf Harnik, landet kurz vor der Mittellinie, mal seitenaus. Das so,
Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist das. Und das Beste ist, dass mittlerweile nicht nur hier bei uns im Pressehaus in Möhringen, sondern deutschlandweit klar ist, dafür steht der VfB.
Ja. Wir haben euch das alles aufgeschrieben, haben uns Enzo Mio gewidmet, logischerweise, haben uns diesen, sag ich mal, 5 Kernaspekten gewidmet, die den VfB aktuell wieder erstarken lassen. Ihr lest das alles bei uns auf Stuttgarter Zeitung oder Nachrichten.de oder in den jeweiligen Apps und ihr könnt es für einen schwäbisch schmalen Taler auch lesen. Ja, ich habe es heute nochmal durchgerechnet, wir bieten euch aktuell ein Abo an, das noch günstiger ist als das in der App. Das heißt, ihr zahlt aufs Jahr gesehen 90 Euro, kriegt für 84,99 ein VfB-Trikot, ein aktuelles. Das ist eigentlich ganz stabil, würde ich mal so sagen. Ja, da kann man mitarbeiten, dafür kriegt ihr 1 Jahr lang VfB-Content von uns. Wir packen euch den Link in die Shownotes, viel Spaß damit. Und jetzt weiter im Text, haben wir noch einen Punkt, den wir rausarbeiten können, die Stärke des VfB Stuttgart aktuell. Der den beschreibt. Vielleicht jemand wie Leveling, ja, ein Spieler, der, sag ich mal, vom Ergänzungsspieler, vom Position 14, 15, 16 im Kader zu einem absoluten Stammspieler wurde und das als klassischer Fußballarbeiter. Jetzt keiner, der hier die Woche für Woche die Sterne vom Himmel spielt, aber jemand, der halt super taktisch diszipliniert, egal auf welcher Seite mittlerweile seine Leistung bringt. Ja, das hätte ich so nicht erwartet vor ein paar Wochen.
Der gießt sich perfekt ein in das, was ihr gesagt habt. Ich habe die ganze Zeit nur anerkennt mitgenickt, sage ich mal, bei euren Punkten für den VfB. Man kann es ja runterbrechen mit, die spielen halt Fußball. Die wollen halt Fußball spielen. Leveling ist auch so einer. Auch so Mittelstädt war es, glaube ich, und Zagadou, die beiden waren es, die halt auch mal bei so einem Mini-Einwurf bei Stand von 4-1, bei Stand von 3-0 halt ans Publikum gehen und den hier machen und los geht's und geil, wir kicken hier. Leveling ist ja genau das Gleiche, der zockt da vorne auch sein Stiefel runter, Athletik pur, spielt seine Zauberpässe da teilweise, ich glaube, er war es mit diesem Zauberpass da vorne rein auf unter, was dann am Ende, glaube ich, kein Tor wurde, oder war es Mio, aber auf jeden Fall ist Leveling genau das.
Und auch da wieder Leveling, vor, glaube ich, ziemlich genau einem Jahr, kurz davor gewesen, zum Chancentor zu werden. Ja. Weil er viele Dinge hat liegen lassen, Spiele zu entscheiden in der Schlussphase und. Ein Jahr später, guck ihn dir an, rotzt er das Ding gegen Mainz zum 2-0 oben in den Giebel, ist temporeich ohne Ende und spielintelligent. Und das hat auch mit 2 Dingen zu tun. Zum einen wiederum mit dem Vertrauen des Trainers, das ist unerlässlich. Und zum anderen aber auch die Akribie des Spielers, sich reinzuhängen, an sich zu arbeiten. Und wenn das beides eben zusammenkommt, Akribie bei Spielern und Vertrauen beim Trainer, dann kann das nur funktionieren.
Guck dir an, wo der herkommt. Ich meine, noch vorne, wie gesagt, wir haben hier wochenlang drüber, ich habe irgendwann mal den Begriff des Headless-Chicken-Modus geprägt, als wir über ihn sprachen, weil er oftmals genauso gespielt hat wie ein Huhn, dem du gerade den Kopf abgeschlagen hast. Hauptsache rennen irgendwo hin, dann mal gucken, was passiert. Das ist alles weg, ja. Das ist schon sehr, sehr stark. Und ich meine, wenn du, also als Ausdruck des Selbstvertrauens und des Selbstverständnisses in der Truppe exemplarisch sein erster Satz bei Holger Laser am Mikrofon, als das Spiel aus war, holt der Laser immer einen Mann ran, der dann halt 2-4 Sätze sagen darf. Jamie Leveling sagt, ich glaube, heute hat jeder gesehen, dass wir eine Topmannschaft sind. Wir waren schon immer eine Topmannschaft, wir sind eine und wir werden eine bleiben. Mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht zu sagen.
Ja. Punkt.
dann würde ich sagen, Punkt und Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Ja, ich glaube, wir sind einfach froh über den Sieg und über die Reaktion, die wir gezeigt haben gegenüber Cottbus. Ich meine, wir waren sehr unglücklich über die Leistung, die wir dort gezeigt haben. Wir waren sehr unglücklich, insbesondere über das Ergebnis, das am Ende zustande kam. Und von daher war heute die Maßgabe, halt einfach eine Reaktion zeigen, vor allem defensiv deutlich verbessert auftreten. mit einer anderen Hingabe auch verteidigen, mit einer anderen Leidenschaft, mit einem anderen Willen, auch das eigene Tor schützen als Basis unseres Spiels. Und ich glaube, das haben wir heute gut geschafft. Ich glaube, wir haben lange Arminia vom Tor weggehalten, wenige zielführende Torchancen am Ende zugelassen und waren dann natürlich effizient, das ist auch Teil der Wahrheit. Aber ich glaube, dass am Ende die Basis heutigen Erfolgs definitiv in der Arbeit gegen den Ball liegt.
Bewegte Woche für den VfB 2 in der dritten Liga. Am Wochenende noch 0-4 im Stadion der Freundschaft bei Energie Cottbus. Am Dienstagabend dann 3-0 gegen Arminia Bielefeld. Philipp, wir haben so einen kleinen Dienstreise-Betriebsausflug gehabt.
Ja, richtig.
In Groß-Asbach. War richtig schön, mal wieder da zu sein. Dafür hat sich die englische Woche wirklich gelohnt, weil da ist mal Zeit, da wieder hinzufahren.
Ja.
Das war schon ein erwachsener Auftritt, ne?
Das war ein sehr erwachsener Auftritt mit einer Mannschaft, die, glaube ich, mit einem Altersschnitt unter 23, deutlich unter 23 unterwegs war. Man hört, glaube ich, aus dem Fiedler-Take schon raus, wie sehr ihn das gefuchst hat, was da am Sonntag passiert ist, am Wochenende passiert ist, denn das war so nicht geplant, ist auch ein bisschen zu hoch ausgefallen, ja. Aber seine Mannschaft hat sich gefasst, gefangen und das ohne Dennis Simon im Tor. Der hat eine Pause bekommen, die war verabredet vorne rein, damit Solacha Spielpraxis bekommt, Wettkampfpraxis. Mit Ramon Hendricks hinten drin, der ein Riesenspiel gemacht hat, aber eben auch neu war und keinerlei Abläufe kannte, zu integrieren war. Aber ich meine, mit zwei A-Jugendlichen in der Startformation, ja, Malanga und Raimund, die haben, die können locker noch U19 spielen. Jo, das ist schon aller Ehren wert und dieses eiskalt abgezockte hätte ich dieser Mannschaft so nicht zugetraut, ja. Zumal auch noch früh in der Saison in der dritten Liga, auch da ist noch Findungsphase angesagt, genauso wie bei den Profis oben auch. Sie machen das gut, sie stehen jetzt auf Platz 7, haben Bielefeld überholt durch den Sieg, übers Torverhältnis punktgleich, aber übers Torverhältnis.
11 Punkte schon.
Ne? Genau, 11 Punkte schon. Ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen vorerst, ob das da läuft, da unten. Ja, die Mannschaft ist angekommen in der Liga, das kann man so sagen. Und es wird immer wieder Rückschläge geben, ganz logisch, dafür ist das, die Altersstruktur im Kader lässt gar keine andere Möglichkeit zu. Das wird passieren. Auch die vielen Switches und Wechsel und dass man sich Woche für Woche mit einer neuen Truppe auf die neue Aufgabe einstellen muss, auch das wird bleiben, macht aber vielleicht das Ganze auch attraktiv, auch für den Trainer. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn er mal ein paar Stunden zu viel Zeit hat, fahrt da hin, guckt euch das an. Das ist schon in Ordnung, zumal du halt auch geile Mannschaften bekommst. Ich meine, selbst Bielefeld bringt an einem Dienstagabend in Fautenau 500 Leute mit. Ja? Also
du bekommst nicht nur was geboten sportlich dort, sondern du bekommst auch die halbe Meter Feuerwurst.
Ich wusste, dass er den bringt.
Nee, ist gut. Also wirklich, wenn jemand Zeit hat, ich weiß, das ist nicht immer, ne, nach Asbach rausfahren, vor allem am Wochenende, wenn dann noch die Bundesliga ist, ist klar, aber
ja,
es
aber
lohnt sich
Woche
wirklich.
Geht's. Also kann man schon machen.
Definitiv. Am Wochenende geht's weiter für den VfB 2, ein Duell, was ich persönlich sehr spannend finde. Ich glaube, in Rostock, Dresden und Mannheim wird man das anders sehen, aber der VfB 2 gastiert bei Hannover 96 2 am Samstag um 14 Uhr. Das ist wiederum interessant zu sehen, weil es auch eine zweite Mannschaft ist, weil es auch ein Aufsteiger ist.
Der dritten Liga.
So. Aber die Hannoveraner sind deutlich schlechter in die Liga gestartet als der VfB. Deswegen bin ich gespannt, wie das ausgeht. Und ne, so ein Vergleich ist durchaus nicht schlecht. Ich bin übrigens generell, ist aber mal für eine andere Folge mal ein Thema. Ich finde das Prinzip dieser Reserve League, was es in England gibt, zum Beispiel gar nicht so schlecht. Also, dass sich Zweitvertretungen da ein bisschen duellieren. Das kriegst du jetzt hier im Kleinen. Ja, schauen wir uns an.
Die U19 spielt bei dem von Herrn Meisel als Pflicht Sieg titulierten Spiel gegen Elversberg nur 3-3.
Aber das sind direkt in der Kit-Tirone mit drin.
Ja, richtig.
Keine U19.
Hat jetzt Heidenheim am Samstag. Gibt es auch eine kleine Geschichte. Die Heidenheimer waren mal kurzzeitig so eine Art VfB U19-Schreck, sind es nicht mehr. Ist sowas wiederum wie die Generalprobe für das Spiel gegen Sparta Prag. Dienstag um
12:30 Uhr
im Gazi-Stadion. Es gibt Karten, um die VfB-Homepage zu erwerben. Bitte macht regen Gebrauch davon. Und die U17, 5-1 in Saarbrücken. Jetzt geht's nach Sandhausen, Samstag 17 Uhr. Da läuft's für Jungwirt und seine Truppe, kann man so nicht anders sagen. Und wie üblich fehlt auf unserem Zettel.
Jetzt kann er nicht lassen, ne?
Nein, ich kann es nicht lassen. Tut mir leid, Christian. Die VfB-Frauen, die haben auch gespielt am Wochenende.
Sie haben 4-1 gewonnen.
4-1 gewonnen, Christian, richtig.
Die werden hier gegen, von denen da oben klein gehalten.
Bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim.
Ja, das ist richtig. Und auch da muss ich sagen, ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt oder vorletzte, ich weiß nicht mehr genau, ich bin überrascht über die Art und Weise der Deutlichkeit, wie die Mannschaft in der Liga auftritt, obwohl sie entsprechend alimentiert wird, obwohl sie entsprechend personell verstärkt wurde mit jeder Menge Qualität. Ja, zuletzt Leonie Meyer, das ist einfach eine Ansage, wenn du solche Spielerinnen holen kannst. Ja, bin gespannt, was da kommt. Jetzt kommt ja die Vasenzeit. Ja, wer weiß, ob es da bald dann auch irgendwie sowas gibt oder sich sowas etabliert wie beim FC Bayern, wenn der Vasen, nee, Wiesen heißt da drüben, glaube ich, wenn er Wiesenzeit hat, dann spielen sie immer besonders gut. Ja, wird bald auch mal wieder Zeit, dass wir einen kleinen weiteren Betriebsausflug machen, Christian. Und mal bei den Damen vorbeischauen.
An die Hafenbahnstraße.
So.
Ist notiert und notiert ist auch, dass wir jetzt nochmal ganz kurz in die Werbung gehen und dann blicken wir voraus auf das Spiel bei den Wölfen.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Samstag 15:30 Uhr, klassische Uhrzeit, auswärts VfL Wolfsburg.
Ja, mit offensichtlich einem relativ hohen VfB-Zuschauerinteresse. Mhm. Auswärtsblock ist ausverkauft. Wolfsburg hat wohl anscheinend die Blöcke drumherum jetzt auch noch
so leicht
gemacht.
Sie fangen
ein bisschen
an. Ja. Ja. Sie fangen an.
Also zu Jahresbeginn, als es ein 3-2-Auswärtssieg gab, da war das schon sehr, sehr stark vom Support
ja,
her.
Ja, ne? Das ist richtig. Das war gut
damals. Es gibt halt Stadien, die kannst du leichter einnehmen und es gibt Stadien, die kannst du schwieriger einnehmen. Und da gehört Wolfsburg zu ersterem.
So, das ist eine, guck mal, hier. Felix Mahler. Er lernt schnell. Wie schafft man Überleitung?
Ja, richtig.
Weil steht nämlich hier auf unserem Zettel, auf dem, wie Philipp Meisel vorher verraten hat, nicht immer alles steht, aber was auf dem Zettel steht, ist der VfL Wolfsburg auf dem Weg zur Grauen Maus, ja. Fragezeichen. Das ist so ein bisschen die These, die ich in den Raum stelle. Ich fand, die sind natürlich schon immer nicht gerade jetzt die Attraktivität 1000 für alle Fans, aber selbst zuletzt habe ich den Eindruck, also die muss ich nicht gucken und ich kriege ehrlich gesagt auch nicht so viel mit, was da passiert. Ich weiß, dass dann irgendwann Nico Kovac durch Ralf Hasenhüttl ersetzt wurde. Ich weiß, dass sie irgendwie am Anfang hatte Jonas Wind dann letzte Saison mal 5 Tore geschossen, dann kam irgendwie gar nichts mehr.
Kevin
und jetzt, ich weiß nicht, wofür die stehen. So.
Also ich habe 2 der 4 bisherigen Spiele gesehen, über 90, und ich sag euch, das wird nicht einfach.
Vor allem, weil, zumindest wenn man auf die Stenogramme blickt, immer viele Tore fallen bei
Spielen. Erstens das, zweitens, weil die Mannschaft für mich unter Hasenhüttl, also der ist jetzt da angekommen, du merkst da deine Handschrift, sie sind deutlich variabler unterwegs, sie sind auch offensiver unterwegs, als das unter Kovac der Fall war. Gut, ist auch nicht schwer, logischerweise. Ja.
Stand jetzt.
Ja, und dann muss man sagen, die Ergebnisse, die reinen Ergebnisse, da darfst du dann halt schon auch die Gegner mit einbeziehen. Ja, die gewinnen gegen Kiel und dann haben sie Bayern, Leverkusen, Frankfurt, glaube ich, gehabt in den drei Spielen. Ja, und das ist natürlich, sind alles drei Mannschaften, die, ja, die werden auch bis zum Ende dieser Saison ganz oben mitspielen, kann ich euch jetzt schon sagen. Auch wenn das, auch für Frankfurt gilt das, meiner Ansicht nach. Frankfurt hat einen Ansatz wieder. Frankfurt, das ist auch, schließt sich der Kreis zu Kovac. Frankfurt macht mir gerade den Eindruck wie zu Beginn unter Kovac. Wenig Ballbesitz, schnell nach vorne, Umschaltfußball par excellence, dazu 2 Ausnahmekönner vorne drin, die heißen halt jetzt nicht mehr mit Itch hinten, sondern der eine heißt Etikete und der andere heißt Marmouche, kennt man hier. Und die werden, wenn sich da nicht brachial was ändert, bis zum Ende ganz oben mitspielen, sage ich euch.
VfL Wolfsburg, auch da, gut, dass ihr die Gegner erwähnt, und das muss man ja an der Stelle, und das ist der Punkt, warum hier, ich sag, das Spektakel vorprogrammiert ist fast. Heimspiel gegen Bayern, 2-3. Auswärtsspiel in Leverkusen, 3-4, last minute, ja, waren
Leverkusen-Style.
So. Aber die schießen 2 Tore gegen die Bayern, die schießen 3 Tore
in Leverkusen
und sind dabei auch noch wirklich effektiv. Also es ist jetzt nicht so, dass die Chancen im Minutentakt rausspielen.
Das haben wir auch gleich.
So? Dann mach Jingle. Dann los, auf geht's.
Dann mach Jingle.
Der MeinVfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Also Felix, du wolltest uns etwas über die Effektivität der Wolfsburger erzählen. Bitte.
Jetzt habe ich mich wirklich ungewollt so ganz frech eingeleitet. Aber wir machen ein paar Daten zu Wolfsburg. Wie gesagt, einziger Sieg in Kiel, aber wir gerade angesprochen, dass der Rest da wirklich nicht einfach war. Aktuell steht halt Platz 13 und Platz 7, aber nach 4 Spieltagen noch nicht so hoch zu bewerten. Was hochinteressant ist bei den Partien, und da hast du noch mit Frankfurt nochmal in den nächsten Übergang gelegt quasi, weil das ist das andere Team in Top 3 in Sachen junger Kader, junge Startelf, junger Kader generell oder junge eingesetzte Spieler, sind die hier bei 25, bei 24 Jahren mal neben der VfB Wolfsburg-Frankfurt Top 3. Tore erzielen die auch schon gerne. 8-12 Tore stehen da aktuell, also immer zuerst Wolfsburg genannt, danach der VfB, wie es die Paarung gibt. Du hast vorhin angesprochen, VfB in der Anfangsphase stark, erste 15 Minuten 4 Tore, Höchstwert, 6 Tore in den ersten 30, auch Bundesliga-Höchstwert, glaube Platz 1, wenn man die ersten nach 15 Minuten abpfeifen würde, wäre der VfB auf Platz 1 aktuell. 76-90, auch viele Tore geschossen, der VfB. Wolfsburg ist recht ausgeglichen, mal hier 2, mal da 1, da gibt es nichts, was irgendwie groß raussticht. Aber sie haben noch nie in 61-75 getroffen, in den 15 noch nie. Was lustigerweise genau die Phase ist, wo der VfB verhältnismäßig die meisten kassiert hat. Also mal gucken, ob sie das diesmal nutzen können oder eben nicht. Und Wolfsburg kassiert eben auch in einer Phase viele Tore, wo der VfB gerne trifft. Das ist dann 76-90, die 15 Minuten. Und auch da ist uns wieder recht ausgeglichen. Saisonstatistiken auch hier. VfB natürlich mit einigen Vorteilen. 13% mehr Ballbesitz, 60%, die Wolfsburger 47 bisher. Ausgeglichen ist es in der Laufdistanz, beide bei 330, 334 bei den beiden, so grob in den Bereichen. Da muss man ja sagen, wo wir vorhin bei den VfB-Statistiken waren, das sind die, wo es noch nicht so ganz läuft, beziehungsweise wo es sich nicht so arg ausschlägt, weil es vielleicht auch nicht muss, weil der VfB vielleicht eher eine sportliche Mannschaft ist oder eine fußballerische Mannschaft ist und nicht Abstiegskampf, weil der VfB ist tatsächlich aktuell, das ist dann meistens summiert in den ganzen 4 Spielen, dann Laufdistanz, Sprints, intensive Läufe ist der VfB in jeder Kategorie auf Platz 18 aktuell in der Bundesliga. In diesen Werten zusammengerechnet die 4 Spiele und da ja, reiht sich Wolfsburg auch nicht so weit weg vom VfB ein. Torschüsse hat der VfB deutlich mehr, 65-48. Sprints legen die Wolfsburger deutlich mehr hin, 150 so grob. Ein bisschen mehr noch, gewonnene Zweikämpfe ein paar mehr, die Wolfsburger. Intensive Läufe machen sie deutlich mehr, 300-400 mehr. Passquote, das ist ein eklatantes Ding. 76,8 im Schnitt Prozent bei Wolfsburg und VfB sind 87,3. Fast 10% oder mehr als 10% Unterschied. Und Kopfballduelle sind die Wolfsburger auch nicht schlecht unterwegs. Da ist der VfB zwar gut individuell, wie mit dem Chabot zum Beispiel, aber auch insgesamt Kopfballduelle noch nicht so ganz das vom VfB. Im Vergleich zu den Zweikämpfen, da sind sie schon oben dabei in europäischen Regionen, sag ich mal.
Vielen Dank, Felix Mahler. Wie immer.
Kann man nicht lernen.
Nee. Aber ein Punkt, den er angeführt hat und bei dem ich gerade so ein bisschen hellhörig geworden bin und der, glaube ich, auch durchaus übertragbar ist auf die 3 Spieler, die wir uns rausgesucht haben, das ist intensive Läufe gewesen. Ja. Ich glaube, das betrifft so ein bisschen alle, die wir da so ein bisschen notiert haben. Ne?
Das ist richtig. Es betrifft aber auch Grundsätzliches. Ja? Ich finde, wenn du mit der entsprechenden Konsequenz weiter ans Werk gehst, als VfB Stuttgart jetzt, dann ist das ein Schlüssel, um Wolfsburg gar nicht erst das Gefühl zu geben, dass hier irgendwas für sie gehen würde. Und Konsequenz heißt eben auch, Räume zulaufen, Wege ohne Ball gehen, Wege für den anderen gehen. Und das sind genau die Bereiche, wo intensive Läufe gefragt sind. Ja? Und deswegen ja, ist das für mich ein Schlüssel. Und deswegen habe ich mir aber auch den Herrn Schwanberg ich weiß nicht genau.
Die letzte Version bitte.
Ja, rausgesucht, denn der ist so einer, der da mithalten kann. Jemand, der sehr viel unterwegs ist, jemand, der auch sehr viel für Kollegen unterwegs ist und der ab und an, so wie letzte Woche, dann auch mal in der Lage ist, das Ganze mit einer Bude zu garnieren.
Ja. Nach einem eben solchen Lauf übrigens, ja, durch die Hälfte der Leverkusener.
Richtig, und generell jemand einfach auch, der so ein Spieler, den ich einfach mag. Ja, kantig, eckig, nicht ganz so elegant, aber dafür immer die Ellbogen draußen, immer ein bisschen einfach eklig zu spielen. Ne, als Gegenspieler ist so einer, den du, wenn du den bearbeiten darfst, den irgendwann mal in einer ruhigen Minute sagt, hör doch endlich mal auf zu laufen, Alter. Und er hört überhaupt nicht auf dich, sondern er macht einfach so weiter. Und kein Unterschiedsspieler, aber doch so ein klassischer, wichtiger Arbeiter in der Mannschaft. Und den rauszunehmen, kann ein Schlüssel sein für Erfolg. Und deswegen habe ich ihn auf der Liste stehen.
Definitiv. Ich habe mir Rile Baku rausgesucht, weil ich die Entwicklung von ihm sehr interessant finde. Ich habe den wirklich sehr verfolgt, auch zu seiner Zeit in Mainz und war mal wirklich ja der heiße Scheiß, auch auf der Position. Und dann ist es so, wie es halt manchmal in Fußballerkarrieren ist, dann gibt es Ups und Downs und bei ihm gab es da ein paar mehr Downs, aber jetzt ist er da wieder zurück. Und aber auch seine Leistungen sind einfach auch sehr schwankend. Du weißt manchmal nicht, was du von ihm kriegst. Und das ist aber jemand, wenn du ihn auf die leichte Schulter nimmst, so, dann kann er dir das Spiel auch entscheiden auf seiner Seite. Und da musst du gut konzentriert, konsequent sein. Genau das, was du gesagt hast, gilt hier auch. Räume zumachen, gar nicht erst den Raum bieten. Da werden viel die Spieler in Verantwortung genommen, die nicht im Ball Nähe sind, sondern die auch ballfern sind. Das ist eigentlich etwas, was der VfB in letzter Zeit gut macht. Aber hier kommt Samstag 15:30 in Wolfsburg nochmal extra drauf an. Und Rede Baku ist genauso einer. Wenn du ihn lässt, dann tut er dir weh. Aber der VfB sollte, sag ich mal, imstande sein, dafür zu sorgen, dass er ihn nicht lässt.
Übrigens auch ein Spieler, der sehr von Hasenhüttl bisher profitiert, richtig, weil der ihn nach vorne stellt. Ja, der packt ihn, der spielt jetzt nicht mehr auf der Schiene oder als Außenverteidiger klassisch in der Viererkette, sondern er ist jetzt in der offensiven Dreierreihe hinter dem Stoßstürmer, meistens über rechts kommend, und das tut ihm bisher echt gut.
Felix Mahler hat sich, den musste natürlich auch jemand machen. Ja?
Der musste. Ich habe den einzigen geschnappt, der hier Ex-Spieler über sich schreiben darf. Es gibt wirklich nur ihn, weder VfB in Wolfsburg als Wolfsburg in Stuttgart im Kader. Thiago Tomasch natürlich, immer noch sau jung, 22 Jahre alt, war ja mal anderthalb Jahre auf Leihbasis beim VfB. Von Januar 22 bis Sommer 23, dann vermutlich die Ablösesumme, Kaufoption einen Tacken zu hoch, ist dann für 8 Millionen nach Wolfsburg. In der ersten Saison, ja, ein bisschen, ja, gar nicht so schlecht reingestartet.
Für 8 Millionen.
8 Millionen, genau, für 8 Millionen.
Für 8 Enzos.
Beim VfB echt nicht schlecht reingestartet, hat er nur 14 Rückrundenspiele dann gemacht, ein paar Scorer gesammelt. Die zweite Saison war auch okay, bei Wolfsburg noch nicht so ganz Fuß gefasst. Also wenn ich lese, dass ein Tor eine Vorlage rausspringt bei 26 Einsätzen der Saison, nicht so stark. Auch diese Saison hat er bisher jedes der vier Spiele gemacht, und von Beginn an.
Letzte Woche auch, gibt es ja zwei Takes. Die einen sagen, es war pure Absicht, dass er den Ball durchlässt und damit das Eigentor provoziert hat. Die anderen sagen, das ist ein Blinder, den muss er doch selber machen. Aber ja, er war auf jeden Fall direkt beteiligt.
Fakt ist, er hat mit diesem Tor, wie auch immer es zustande gekommen ist, in Leverkusen so ein bisschen das gezeigt, was ihm in Stuttgart ja immer gefehlt hat, wo die Leute immer gesagt haben, dieses Näschen, dieser Killerinstinkt vor dem Tor, das sah zwar ein bisschen komisch aus, aber zumindest hat er in der Situation bewiesen und war generell da sehr auffällig. Auch da, ich glaube, und damit können wir das beschließen an der Sache, ist ganz klar, was der Tenor sein muss am Samstag. Wenn du das Ding auf die leichte Schulter nimmst und wenn du meinst, und das werden vermutlich auch die Töne von Sebastian Hoeneß sein, wenn du meinst, dass du hier, weil am Dienstag ein Champions-League-Spiel gegen Sparta Prag ansteht, auch nur ein bisschen was zurücknehmen kannst, dann wird das knallhart bestraft.
4:2 Auswärtssieg für den VfB Stuttgart. Tipp der Meißel.
Ich sag, es wird für Wolfsburg laufen wie gegen die Bayern und wie gegen den VfB in der vergangenen Saison, 2:3 aus Sicht der Wölfe.
Das wollte ich jetzt auch tippen. Komm, mache ich ein 1:3. Ich mache ein 1:3 und ich liefere noch nach, vorhin vergessen gehabt, Chancenbewertung. Wolfsburg 14,8%, Stuttgart 13,8%, Top 5 mit Heidenheim, Bayern und Mainz. Und natürlich beide sehr anfällig, 9:8 Gegentore. Da ist der VfB nicht so gut dabei. In der Top 6, Flop 6, je nachdem, wie man es will, bei den Gegentoren mehr als St. Pauli. Da gibt es noch eine Stelle.
Ich sag mal, Tore werden fallen. Ne? Das riecht nach allem, aber nicht nach dem 0:0.
So ist es. Das war's für diese Woche, kurz knackig. Ihr bekommt nächste Woche Champions League Content wieder von uns. Ihr bekommt wieder zwei Podcast-Folgen. Ihr bekommt wieder einen Live-Blog. Wir sind wieder für euch in der Stadt unterwegs, werden dieses ganze Thema Prag entsprechend breit abbilden, haben das heute extra so ein bisschen rausgelassen. Ihr bekommt ein Jamie Leveling Video noch vor dem Wochenende auf unserem YouTube-Kanal und auch sonst jede Menge Unterhaltung bei Instagram, bei Facebook, auf Twitter, bei WhatsApp und ein kleines Gewinnspiel haben wir auch noch für euch. Sechs VIP-Karten für das Spiel gegen Hoffenheim. Dreimal zwei gibt's. Und zwar für alle, die bis Freitagmorgen um 11 unser Newsletter abonniert haben. Der Newsletter aktuell knapp 9000 Menschen, was echt schon ein Brett ist, haben das Ding abonniert und werden hoffentlich noch ein paar mehr. Und all die, die ihn abonniert haben bis, wie gesagt, Freitagmorgen um 11, sind in der Verlosung drin und können dann eventuell eben 3x2 dieser Karten gewinnen.
Gegen Hoffenheim nächste Woche, Sonntag 19:30.
Viel Erfolg und Glück wünschen wir euch schon mal an
dieser Stelle. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 3x2 ist wirklich 6.
Danke Christian, kannst du nochmal bitte wiederholen, nur zur Sicherheit.
Ich muss dir doch auch mal einen reindrücken, das kann ich so nicht stehen lassen. In den nächsten Wochen und Monaten wird sich das verstetigen, dass dann auch mal Felix Mahler einen reingedrückt bekommt von uns. Noch sind wir nett zu ihm, aber er auch zu uns. Danke dir, Felix.
Sehr, sehr gerne.
Philipp, dich entlasse ich feierlich in den Urlaub, den du dir verdient hast.
Das ist ein sehr feiner Zug. Ich verabschiede mich für bis vor dem Spiel gegen die Bayern und dann Turin als nächstes. Da steige ich wieder ein. Bis dahin lasse ich mal schön den lieben Gott einen guten Mann sein. Wünsche euch eine gute Zeit und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Podcast-Start. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.